Guten Abend. Ich freue mich, dass wir wieder einen Live-Chat haben. Ich grüße alle, die hier dabei sind. Hallo. Swantje, magst du anfangen, Fragen vorzulesen? Danke.
Ja, hallo Michael. Die erste Frage ist von der Bettina. Und zwar schreibt sie, die Vorstellung, dass wir nicht unsere Gedanken, Gefühle und der Körper sind, habe ich verstanden. Aber eben nur mental, verstandesmäßig, intellektuell, seit Jahren schon. Aber es ist kein Verstehen mit dem Herz passiert, kein Aha, kein Staunen oder Glücksgefühl. Was kann ich tun?
Danke. Ja, das ist eine tolle Frage. Wir können das nicht verstehen, weder mit dem Verstand noch mit dem Herzen. Worüber wir hier reden, ist etwas, was man nur erleben kann. Und vielleicht meinst du das ja, wenn du sagst, mit dem Herzen verstehen. Im Grunde geht es darum, dass wir ganz allmählich beginnen zu erleben, wer oder was wir wirklich sind. Swamiji sagt es so, wir beginnen zu erkennen, dass wir eine Seele sind. Und dieses Erkennen hat nichts mit Verstehen zu tun, es ist ein Erleben. Ganz allmählich fängt man an, das zu erleben, das zu spüren. Verstehen tue ich es immer noch nicht. Aber ich erlebe es immer mehr. Und was du tun kannst, meiner Erfahrung nach ist das Einzige, was da hilft, diese Meditation. Ich weiß nicht, inwieweit du mich kennst. Ich war 17 Jahre lang mit meinem spirituellen Meister Soham zusammen und er hat mir alles beigebracht, was für mein Leben wichtig war. Und als dann vor 6 Jahren Swamiji in mein Leben kam und mit ihm diese Meditation, die Samapan-Meditation. Erst da begann ich das zu erleben, wovon du sprichst, ganz allmählich. Man kommt da nur indirekt dran. Wir können da nicht drauf zugehen und es uns anschauen und erleben. Wir wissen gar nicht, was wir da anschauen sollen. Wir wissen gar nicht, worum es überhaupt geht. Aber wenn du diese Meditation machst, jeden Morgen, dann beginnst du ganz, ganz allmählich dafür ein Gefühl zu bekommen und du wirst beginnen, das ganz, ganz allmählich einfach zu erleben. Das ist der Weg, den ich kenne. Meditiere. Ja. Ja, du kannst gern die nächste Frage vorlesen, Swantje.
Genau, die nächste Schilderung kommt von Netu und er oder sie schreibt, kannst du bitte meiner Seele eine Frage stellen, weil die weiß es. Eigentlich weiß ich es ja auch, weil ich ja die Seele bin. Aber ich brauche die Frage einfach nochmal von außen an meine Seele gerichtet. Die Frage ist, ob ich dieses Jahr zurück nach Kempten ziehe oder hier lebe. Hier leben meine Eltern, meine Familie. Ich bin vor 20 Jahren weggezogen und es zieht mich hierhin. Jede Zelle öffnet sich, wenn ich hier bin. Das würde mir total weiterhelfen, wenn du mir einmal diese Frage stellst, denn die Antwort kommt dann schon sofort. Und wenn du mir diese Frage stellst, ist das nochmal etwas anderes, als wenn eine Freundin mir diese Frage stellt oder ich mir selber.
Danke, Nitu. Ich glaube, ich würde deiner Seele keinen Gefallen tun, wenn ich ihr diese Frage stellen würde. Normalerweise sind wir immer ein bisschen zu schnell. Wir wollen Klarheit, bevor Klarheit da ist. Wir wollen was wissen, bevor wir es wissen. Und vielleicht ist es sowas, was du gerade möchtest. Du möchtest wissen, was deine Seele möchte, bevor deine Seele bereit ist, es dir zu sagen. Wenn deine Seele bereit ist, es dir zu sagen, dann wirst du es wissen. Und du weißt, und das, die Seele spricht folgendermaßen. Die Seele spricht in einer Klarheit, die dich einfach überkommt. Plötzlich ist die Frage weg. Plötzlich weißt du, was du zu tun hast. Entweder vergisst du diese Idee, zurück nach Kempten zu ziehen, und irgendwann fällt dir auf, dass du diese Idee mal hattest und die dann plötzlich weg war und du wunderst dich, wie das möglich ist. Oder du bemerkst, dass du eines Tages plötzlich weißt, ja, das mache ich jetzt. Du hast plötzlich Klarheit. So spricht die Seele. Die Seele fängt an zu sprechen, indem die Fragen verschwinden und du einfach überhaupt nicht mehr drüber nachdenkst. Und wenn ich deine Worte so sacken lasse, dann klingt es für mich so, als, also was ich höre, ist, dass die Klarheit halt noch nicht da ist. Ja? Und das ist halt die Situation und darin ist ja nichts verkehrt. Du spürst, wie es dich dahin zieht, ja, wie sich dein Herz öffnet, wenn du da bist. Du genießt die Zeit, wenn du da bist. Das kannst du einfach genießen. Aber trotzdem hast du keine Klarheit, sonst hättest du diese Frage nicht an deine Seele oder an mich. Ich kenne das sehr gut. Ich kenne diese Situation sehr gut. Manchmal spüre ich Energie für etwas. Es geht irgendwo in eine bestimmte Richtung. So fühlt es sich für mich an. Aber ich tue nichts. Ich tue einfach nichts. Und das Beste, was ich dann tun kann, ist einfach abzuwarten. Meine Strategie ist mittlerweile, ich verändere einfach nichts, bis es von selbst geschieht. Ich war früher immer relativ schnell mit Entscheidungen, ich war ungeduldig und das war nicht immer gut. Aber jetzt, wo ich geduldiger geworden bin und einfach von selber nichts mehr verändere, ja, dann passiert eines von zwei Dingen. Entweder geht's dann irgendwann von selber los in eine bestimmte Richtung oder eben nicht. Aber es ist sozusagen gar nicht meine Entscheidung. Ich warte einfach ab und fühle alles, erlebe alles, was geschieht. Damit habe ich sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Einfach warten, bis die Klarheit da ist. Mit Fragen stellen habe ich keine gute Erfahrung gemacht. Ich weiß, da gibt es alle möglichen Techniken und Strategien und Rituale. Für mich haben diese Fragen fast schon gewalttätigen Charakter. Ja. Es ist nicht mein Weg. Geduld und die Klarheit kommt von selber. Und je näher du dir selber bist, je geduldiger du wirst, vielleicht magst du ja auch meditieren, desto leichter wird dir das fallen. Ja, danke für die Frage.
Supriya fragt im YouTube-Chat, lieber Michael, kann ich die Meditation auch halb im Liegen machen?
Hallo Supriya, danke für deine Frage. Das Wichtige ist, dass du die Meditation machst. Ja, das ist das Entscheidende. Alles andere ist zweitrangig. Ich empfinde es am schönsten und am einfachsten, wenn ich die Meditation im Sitzen mache, wenn meine Wirbelsäule aufrecht ist. Wenn du das nicht kannst, dann mach es auf irgendeine Art und Weise, die du kannst. Ja, dann zerbrech dir darüber den Kopf nicht. Ja, du machst da nichts verkehrt. Aber wenn du es kannst, du kannst dich zum Beispiel auf einen Stuhl setzen. Ich empfehle da keinen Sessel, sondern irgendeinen Sitz, einen Hocker oder einen Stuhl, der eine harte Unterlage hat. Da sitzt sich's beim Meditieren am besten. Dann kannst du ganz normal aufrecht im Stuhl sitzen, vielleicht ohne dich anzulehnen, ist für mich beim Meditieren am schönsten. Dann kannst du so meditieren. Aber du musst schauen, wie es für dich geht. Das Wichtige ist, dass du meditierst. Und das Wie, da gibt es alle möglichen tollen Tipps und alle möglichen Sachen, wo auch Swamiji dazu sagt, dass das eine besser ist als das andere. Aber das ist alles nicht das Entscheidende. Also mach dir da nicht zu viele Gedanken drüber. Danke.
Und von Kirsten kommt auch eine Schilderung. Ich habe mich von deinem Bericht über das Schuhfest in deinem Newsletter sehr berührt gefühlt. Ich fühle mich auch so oft völlig fehl am Platz und vielem nicht mehr so zugehörig. Die Folgen davon sind schlechte Gefühle mir gegenüber, das Gefühl falsch zu sein und Dinge tun zu müssen, bei denen ich mich nicht wohlfühle. Also diese Zerrissenheit. Als ich mir dann dein Video angehört habe, kam in mir die Hoffnung auf, dass ich gar nichts selbst ändern kann, mich mehr allem hingeben sollte.
Danke. Ja, das hast du schön ausgedrückt. Da kam in dir die Hoffnung auf, dass du nichts ändern kannst. Das ist wirklich eine Befreiung, wenn man das entdeckt. Ein Leben lang versucht man anders zu sein und irgendwann entdeckt man, ich kann gar nicht anders sein. Das ist echt eine Befreiung. Ja, da gibt's zwei Sachen, die ich sagen kann. Das eine ist, versuch nicht, dich zu ändern. Ich weiß, das sagt sich so leicht, aber du kannst es nicht. Du hast ja schon den Verdacht und den kann ich dir bestätigen, ich kann mich auch nicht ändern, obwohl es da einiges zu ändern gäbe, wenn ich meinen Verstand frage. Das andere ist, dass wir nicht drumherum kommen, Frieden damit zu schließen, wie wir uns nun mal fühlen. Ja, du weißt, du kannst dich nicht ändern, aber du fühlst dich verkehrt. Und ich möchte mal was aus meinem Leben erzählen. Der erste Rat, den mir mein spiritueller Meister Soham gegeben hat, an den ich mich erinnere, das ist jetzt 23 Jahre her oder 22, er sagt damals zu mir, schließ Frieden mit dem Verkehrtsein. Er sagte nicht, schließ Frieden mit dem sich verkehrt fühlen. Nee, das ist viel mehr als nur dieses Gefühl. Man ist ja überzeugt davon, ich bin verkehrt. Damit sollte ich Frieden schließen. Mit dieser Überzeugung, mit diesem ganz tiefen Gefühl, ich bin verkehrt. Und das habe ich dann begonnen. Und das war ein langer Prozess. Das geht nicht von heute auf morgen. Ich kann mich nicht entscheiden, gut, ich mache jetzt Frieden damit, sondern man beginnt dieses Gefühl zu fühlen, ich fühle mich verkehrt. Und da gibt es so viele Nuancen, so viele Facetten, so viele Gelegenheiten, das zu spüren und damit Frieden zu machen. Und dann ganz allmählich, je mehr ich Frieden damit schließe, desto mehr beginne ich, mich selbst zu lieben. So verkehrt, wie ich halt nun mal bin in meinen Augen. Und je mehr dieser Prozess voranschreitet, desto einfacher werden diese Situationen für mich, in denen ich mich früher so falsch gefühlt habe. Wir meinen oft, es sind die anderen Menschen, die uns verkehrt finden. Es kann schon sein, es gibt sicher viele Leute, die mich verkehrt finden oder dich. Aber das einzige Entscheidende ist, dass ich mich immer verkehrt fand. Ja, ich hatte das in mir eingebaut. Dieses Selbstbild, ich bin verkehrt. Und jetzt hat sich das so ein bisschen geändert in den letzten 23 Jahren. Und wenn mich jetzt jemand verkehrt findet, trifft mich das immer noch. Die Gefühle werden immer noch ausgelöst. Ich muss immer wieder Frieden damit schließen. Ich habe ja erst neulich ein Video darüber gemacht. Aber es beeinflusst mein Leben nicht mehr so. Ich kann dann bei Leuten sein und ich fühle mich seltsam, so wie du. Ich fühle mich fehl am Platz, aber es ist kein Problem mehr. Ich weiß, ich bin immer noch ein Außenseiter, ich werde immer ein Außenseiter sein. Aber es beeinträchtigt mich selbst nicht mehr. Ich bin eigentlich recht zufrieden damit, ein Außenseiter zu sein. Ja, also da kommst du nicht drum rum. Frieden damit zu schließen, verkehrt zu sein. Schließ Frieden damit, wie du bist. Immer wieder. Und lass dir Zeit damit. Danke.
Die nächste Frage ist von Sati. Ich fühle bei der Meditation den höchsten Punkt am Kopf nach einiger Zeit nicht mehr körperlich, obwohl ich mir ein kleines Kissen auf den Kopf lege. Ich gehe dann immer mit der Aufmerksamkeit auf den Bereich. Vielleicht fällt dir dazu noch etwas ein.
Danke. Danke, Sati. Hallo. Mir geht's beim Meditieren so, dass ich, man beginnt ja die Meditation, indem man die Hand auf dem Kronenchakra dreimal kreisen lässt und dann runternimmt und dann spüre ich diese Stelle da oben eine Weile. Aber nur für relativ kurze Zeit. Und dann spüre ich beim Meditieren diese Stelle erstmal überhaupt nicht. Und dann so nach 10, 15, 20 Minuten, das ist jeden Morgen anders, dann beginne ich meistens, nicht immer, ab einem bestimmten Punkt fange ich an, diese Stelle zu spüren und dann oft auch immer deutlicher. Es dauert eine ganze Weile. Aber das Wichtige ist, dass es bei der Meditation nicht darum geht, diese Stelle zu spüren. Ja, das ist nicht das Ziel. Es ist ganz schön. Ich finde es schön, wenn ich anfange, die zu spüren. Es fühlt sich irgendwie richtig an, als würde ich was richtig machen. Aber das Entscheidende, was wir in dieser Meditation üben, ist, unsere Aufmerksamkeit unter Kontrolle zu bekommen. Ja, die wird immer wieder weggezogen in den Körper hinein, zu anderen Körperstellen, der große Zeh juckt oder zu den Gedanken natürlich, zu irgendwelchen Gedanken, Sorgen, Wünschen, Gefühlen. Und das dann immer wieder loszulassen und die Aufmerksamkeit da wegzunehmen und wieder hierher zu richten. In diese Richtung, ja. Und wenn du das Kronenchakra nicht genau spüren kannst, dann richte die Aufmerksamkeit eben in diese Richtung. Du weißt ja, wo das Kronenchakra ist, auch wenn du es nicht spürst. So ganz grob in diese Richtung. Immer wieder, immer wieder. Ganz entspannt. Swamiji sagt, man macht es, als wäre es ein Hobby. Ja, ganz unernst. Einfach zum Spaß. Und das machen wir immer, immer, immer wieder. Und ob du das spürst oder nicht, das ist völlig nebensächlich.
Sati fragt weiter. Ich habe immer das Gefühl, dass ich etwas machen muss, um im Alltag bewusster zu werden. Im Satsang oder im Retreat oder wenn ich ein Video von dir schaue. Da kann ich so deutlich die Liebe, die Verbundenheit und die Unschuld spüren. Ich möchte das so gerne mit in den Alltag und in die Arbeit nehmen. Was kann ich dafür tun?
Auch das geht nur indirekt, ja. Ich kenne das auch. Ich meditiere morgens und bin ganz bei mir und ganz still und dann beginne ich den Tag und ich gehe in die Küche und werkel da, dann gehe ich ins Büro, fange an zu arbeiten. Und irgendwann fällt mir auf, oh, ich bin ja gar nicht bei mir, ich bin gar nicht im Kronenchakra. Und in dem Moment, wo mir das auffällt, da kann ich zurückkommen. Vorher nicht. Ja. Also gewissermaßen kannst du, wenn du im Alltag bist, nichts tun, um dich mehr, um bewusster zu sein. Du bist so bewusst, wie du bist. Ja? Da gibt's keine Schraube, die du einfach fester drehen kannst und dann bist du bewusster. Aber wir können das üben und dafür meditieren wir. Das ist die Methode, wie das funktioniert. Morgens, du wachst auf, gehst kurz aufs Klo, wenn du magst, setzt dich hin und meditierst eine halbe Stunde. Jeden Morgen als allererstes. Du machst es sozusagen zum wichtigsten und zum ersten Punkt deines Tages. Und da passiert erstmal gar nicht viel, ja. Aber wenn du das jeden Morgen übst, da säst du die Samen für das, was du gerne möchtest. Mehr Bewusstsein im Alltag. Und das ist eine ganz allmähliche, schleichende Angelegenheit. Und du wirst immer bewusster, Tag für Tag, Monat für Monat, Jahr für Jahr. Und das ganze Leben ändert sich. Ich habe ja vorhin schon erzählt, dass ich in den 17 Jahren, in denen ich bei Soham war, bevor ich Swamiji begegnete, unglaublich viel gelernt habe von ihm. Aber diese Bewusstseinsqualität, die in mein Leben gekommen ist mit Swamiji und dieser Meditation, die war vorher einfach nicht da. Und diese Meditation ist so einfach, so unscheinbar, aber die ändert alles. Die hilft dir genau bei dem, was du erreichen möchtest. Also meditiere jeden Morgen, halbe Stunde. Mehr ist es nicht. Und der Rest geht dann von selber während des Tages.
Und Satya hat noch eine weitere Frage. Ich wollte dich fragen, wie das mit dem Kaffeetrinken ist. Ich habe schon oft für Jahre aufgehört, Kaffee bzw. Espresso mit Mandelmilch zu trinken. Aber gerade habe ich wieder angefangen. Ich kann merken, was es mit meinem Körper macht und dass es eine Sucht ist. Aber ich muss wohl loslassen, damit ich damit aufhören zu wollen.
Da bist du bei mir richtig mit dieser Frage. Ich habe gerade erst wieder aufgehört. Ist eine tolle Frage. An diesen alltäglichen Dingen, da merkt man wirklich, wie machtlos man ist. Also so geht's mir jedenfalls. Ich will dir ein bisschen was über mich und über Kaffee erzählen. Ich liebe guten Kaffee. Ja, guten Espresso, guter Cappuccino, am besten mit ganz frischer Demetermilch. Aber ich habe einen ganz besonderen, speziellen Körper. Der war schon immer so. Ich habe einen extrem koffeinempfindlichen Körper. Und das war schon in der Schule so. Meine Klassenkameraden, die sind dann morgens oft ins Café gegangen und haben eine Cola getrunken. Und wenn ich das gemacht habe, eine Cola morgens trinken, habe ich die ganze Nacht nicht geschlafen. Und so ist es heute noch. Wenn ich einen Kaffee trinke, dann schlafe ich nicht. Und trotzdem liebe ich Kaffee. Und ich habe jahrelang jeden Tag Kaffee getrunken. Und dann geht es bei mir so, ich trinke dann ein paar Monate lang jeden Tag einen Kaffee, bei einem bleibt es ja meistens nicht, da werden es zwei oder drei. Und mein Schlaf wird immer schlechter und ich werde immer erschöpfter und irgendwann laufe ich rum wie ein Zombie. Und dann merke ich, okay, ich muss es jetzt einfach akzeptieren, das ist nichts für mich. Und dann höre ich wieder damit auf. Dann bin ich weise geworden, einfach durch diese Erfahrung. Das hat aber nie lang gehalten. 3 Monate, 6 Monate oder 12 Monate später kriege ich wieder Lust drauf und dann ging es wieder los. Und durch diesen Zyklus bin ich viele, viele Male in meinem Leben gegangen. Und irgendwann habe ich aufgehört zu sagen, ich habe jetzt aufgehört. Irgendwann habe ich angefangen zu sagen, okay, seit ein paar Monaten trinke ich jetzt gerade keinen Kaffee mehr, aber ob es nochmal losgeht, weiß ich nicht. Und so ist es bei mir jetzt gerade. Ich bin totaler Kaffeefanatiker. Wenn ich Kaffee mache, dann richtig, ja. Und ich habe mir, das ist wirklich zum Lachen, aber vor 2 Jahren habe ich mir dann mal eine richtig schöne Espresso-Maschine zugelegt, wo man richtig tollen Espresso machen kann. Wenn ich so einen Mist mache, dann richtig, dann muss er mir auch schmecken, ja. Und ja, ein halbes Jahr später habe ich gemerkt, das geht gar nicht. Wenn ich das mache, gehe ich vor die Hunde. Und dann habe ich die Kaffeemaschine verkauft, ich habe aufgehört, mit Kaffee zu trinken, alles verschenkt. Ein halbes Jahr später habe ich wieder Lust bekommen. Habe ich mir wieder eine gekauft, habe ich wieder angefangen. Ich habe es total genossen und dann ging es wieder los. Ja, ein paar Monate später habe ich wieder erlebt, was das mit mir macht, mit meinem Bewusstsein, mit meiner Kraft, mit meiner Energie, mit meinem Schlaf. Und jetzt vor einem Monat habe ich sie wieder verkauft, nachdem ich jetzt seit 4 Monaten oder 5 Monaten keinen Kaffee mehr trinke. Mal wieder. Diesmal war ich ein bisschen schlauer. Ich habe ein paar Monate länger gewartet und jetzt habe ich gerade die ganzen Kaffeesachen wieder verkauft oder verschenkt. Und jetzt fühlt es sich für mich wirklich so an, als wäre es das gewesen. Aber ob das stimmt, weiß ich nicht. Also ich kann da aus eigener Erfahrung nur sagen, ich bin bei solchen Sachen machtlos. Das Einzige, was ich tun kann, ist so aufrichtig wie möglich mit mir selber sein. Ah, ich habe Lust auf einen Kaffee. Okay. Ich finde es zwar nicht cool, ich weiß, es ist hirnverbrannt, ich weiß, es tut mir nicht gut, aber ich habe diese Lust. Und solange ich noch diese Erinnerung lebendig in mir habe, was es mit meinem Körper anrichtet, solange trinke ich dann vielleicht keinen Kaffee, aber irgendwann verblasst es und die Lust wird stärker. Und wenn ich irgendwann wirklich wieder will, dann ist es der einzige Weg, den ich kenne, oder der beste Weg, den ich kenne, wieder anzufangen. Und was das macht, ist Folgendes. Wenn ich Lust habe, Kaffee zu trinken, obwohl er mir nicht gut tut, das Einzige, was hilft, ist zu erleben, dass es mir nicht gut tut. Und es gibt Süchte, die bin ich viel leichter losgeworden. Aber Rauchen zum Beispiel, ja, ich habe mal 2-3 Jahre in meinem Leben geraucht, aber ich glaube, zwischen 16 und 19 habe ich geraucht. Und das war so verheerend für meinen Körper, dass ich irgendwann aufhören musste und ich habe nie wieder angefangen. Das war nicht so das Ding, was mich gekriegt hat. Aber der Kaffee, der hat mich so richtig gekriegt. Ja. Und das Einzige, was ich kenne, was uns da wirklich rausführt, ist das zu erleben. Was es mit mir macht. Den Genuss zu erleben und den Schmerz zu erleben. Und was dann passiert ist, wenn ich den Genuss so richtig erlebe, dann merke ich nach einer Weile, ja, es schmeckt ganz gut, aber so toll auch nicht. Ja, ich meine, es hat einen Geschmack, mein Gott. Und wenn man dann den Schmerz immer wieder erlebt, ja, die Schlaflosigkeit, was es mit dem Körper macht, dann nimmt man das immer deutlicher wahr. Und indem ich das erlebe, passiert irgendwas tief drin in mir. Aber das muss von selber passieren. So haben mein spiritueller Meister, der hat da ganz oft drüber gesprochen, weil er auch so ein Suchtbolzen ist wie ich. Von ihm habe ich diesen Weg gelernt. Und er sagte immer, wenn du versuchst, aus Vernunftgründen das nicht zu tun, ne, du weißt ganz genau, es tut dir nicht gut, du weißt ganz genau, wo es hinführt, ja, wenn du dann diese Lust unterdrückst, dann machst du sie in Wirklichkeit nur stärker. Du verzögerst es vielleicht ein bisschen, aber irgendwann wirst du wieder anfangen und dann umso stärker. Dieses Unterdrücken macht die Sache stärker. Aber dieses einfach das so sein lassen, wie es ist, auch wenn man sich total bescheuert dabei vorkommt, also ich jedenfalls, ja, ich fühle mich dann so richtig dumm, aber meine Erfahrung ist, mit den Jahren wird diese Sucht tatsächlich immer schwächer. Immer, immer, immer schwächer. Und jetzt, vielleicht fange ich nochmal an. Ich weiß es nicht. Aber es ist, wird immer, immer, immer schwächer. Und vielleicht war es das jetzt für dieses Leben. Ich weiß es. Also das ist der Weg, den ich empfehlen kann. Nicht bewerten. Genießen, so gut du kannst, wenn es dir schmeckt. Das, was es mit deinem Körper macht, fühlen, so gut du kannst, und dich dabei nicht bewerten. Und nicht versuchen, etwas zu ändern. Das führt meiner Erfahrung nach am schnellsten zum Ziel. Auch wenn es manchmal heißt, dass es 10 Jahre dauert. Aber wenn du es andersrum probierst, kommst du nie zum Ziel. Ja, das ist meine Erfahrung. Jetzt konnte ich endlich mal über Kaffee sprechen. Klasse. Danke.
Die nächste Frage ist nochmal von Cypria. Was ist, wenn ich beim Meditieren einschlafe?
Ah, man schläft wunderbar, wenn man meditiert. Ja, mehr gibt es dazu nicht zu sagen.
Und Judith schreibt, mir kommen täglich die Tränen, weil mich alltägliche Situationen berühren. Wie kann ich mich schützen, da Rückzug wegen Familie und Schule nicht ständig möglich ist? Liebe Grüße.
Kannst du bitte doch mal vorlesen?
Ja, mir kommen täglich die Tränen, weil mich alltägliche Situationen berühren. Wie kann ich mich schützen, da Rückzug wegen Familie und Schule nicht ständig möglich ist? Liebe Grüße.
Danke. Ich verstehe nicht ganz, worin das Problem besteht für dich, weil du sagst, du müsstest dich schützen. Vielleicht fühlst du dich irgendwie komisch, wenn du so berührt bist. Man fühlt sich da ja sehr nackt. Meine Erfahrung mit intensiven Gefühlen in Situationen, wo ich keinen Raum habe, um mich so zu bewegen, wie ich möchte, ist, je direkter ich mit den Gefühlen sein kann, desto einfacher kann ich damit tanzen und desto unmerklicher ist es nach außen. Ich habe damit jetzt schon ein paar Jahrzehnte Übung und es ist mittlerweile so, dass die meisten Menschen keine Ahnung haben, wie ich mich wirklich fühle, weil die Gefühle und ich uns ganz, ganz nah sind. Das wird deswegen nicht mehr nach außen getragen. Aber ich habe die Gefühle natürlich immer noch und zwar manchmal recht intensiv. Also wenn du kannst ja mal damit spielen, wie das für dich ist, wenn du wieder so berührt wirst und du dich dann einfach berühren lässt. Also anstatt dann irgendwie in irgendeine Reaktion zu gehen, ja, einfach ganz nah das Gefühl, ganz nah rankommen zu lassen und das einfach fühlen, ohne was damit machen zu müssen. Und wenn du dann Tränen bekommst, dann kommen halt Tränen, ja. Und wenn dich dann irgendjemand was fragt, dann sag irgendwas, was die Situation für dich handhabbar macht, ja. Meine Erfahrung ist, wenn man versucht, das Gefühl auf Distanz zu halten, so weghaben zu wollen, weil man vielleicht denkt, oh, das ist jetzt aber nicht der richtige Zeitpunkt dafür, dann wird es schwierig. Ja, dann ist es nicht so leicht. Und ich habe oft erlebt, nachdem ich dann begonnen habe, mich dran zu gewöhnen, die Gefühle, wenn sie kommen, einfach willkommen zu heißen, dass die mir sogar geholfen haben in einer Situation, obwohl mir das gar nicht so klar war, dass gerade dieses Gefühl jetzt so nützlich ist. Und als letztes möchte ich noch sagen, ein Rat, den der Soham mir gegeben hat und auch anderen Leuten in solchen Situationen. Er hat gesagt, Gefühle sind sehr geduldig. Wenn ein Gefühl zu dir kommt und du jetzt das in dieser Situation gerade wirklich nicht brauchen kannst, dann schick's einfach weg mit dem Wissen, dass es wiederkommen darf. Ja, okay, ja, ich kann dich gerade nicht brauchen, komm nachher wieder, wenn ich Ruhe habe, und dann tanzen wir zusammen. Soham sagte, die Gefühle, die kommen immer wieder. Du brauchst keine Angst haben, dass du das irgendwie verletzt oder verscheuchst, ja. Wenn du gerade damit nicht umgehen kannst, sag du, danke, dass du kommst, aber jetzt gerade nicht, ja, das packe ich gerade nicht, komm später wieder. Und dann, wenn du dann alleine bist zu Hause oder im Bett liegst und Ruhe hast, dann kannst du es einladen. Danke.
Der nächste Beitrag ist von der Lela. Ich habe mir dein Video, die Tür, die nicht zu öffnen ist, angehört. Ich denke, es wird mir bei meiner Meditation sehr, sehr hilfreich sein, eine halbe Stunde lang zum Kronenchakra zu gehen und dort zu bleiben bzw. dort zurückzukehren, das scheint machbar. Die Bereitschaft, die Gedanken so lange aufzugeben, ist möglich. Aber was ist mit dem Rest der Zeit? Ich habe große Schwierigkeiten zu schlafen. Ich liege jede Nacht viele Stunden wach. Und das ist in Ordnung. Es ist einfach so. Aber wohin soll die Aufmerksamkeit dann gehen? So lange auf dem Kronenchakra zu bleiben, scheint unmöglich. Ich versuche dann, den Geist mit Gedanken zu beruhigen, mit Lebens- und Filmszenarien, mit Fantasien, mit Sätzen. Ich wiederhole das Seelenmantra. Ich wiederhole das Guru-Mantra. Ich wiederhole, ich bin hier und versuche, meinen Körper zu spüren. Ich frage mich, was ist jetzt gerade real? Es ist ein Kampf. Es ist eine Menge zu tun. Wut kommt auf. Worum geht es im Leben in diesen Momenten? Eine halbe Stunde Meditation ist in Ordnung. Stundenlanges Meditieren in der Nacht, wenn es sonst nichts zu tun gibt, scheint zu viel zu sein.
Danke fürs Vorlesen. Du sagst, eine halbe Stunde meditieren, eine halbe Stunde im Kronenchakra sein, das geht gerade noch, alles andere ist zu viel, und dann beruhigst du deinen Geist wieder mit Gedanken, mit Geschichten, mit Erinnerungen oder anderen Tätigkeiten. Den Geist beruhigt man, indem man meditiert. Den Geist beruhigt man, indem man mit der Aufmerksamkeit ins Kronenchakra geht. Der Geist wird unruhig und angestrengt und erschöpft, wenn man denkt. Unsere Erinnerungen sind anstrengend. Alles, was wir sagen, jede Sprache, ob gesprochen oder im Geist, ist unglaublich anstrengend. Das Energiesparendste und das Erholsamste, was man tun kann, ist, im Kronenchakra zu ruhen, weil das der einzige Ort in deinem Körper ist, der jenseits von Gefühlen und Gedanken ist. Und am Anfang ist es ja ungewohnt. Am Anfang scheint es eine anstrengende Aufgabe zu sein, aber nur, weil wir den ganzen Rest so gewohnt sind. Aber das ist in Wirklichkeit der einzige Ruhepol, den wir haben. Der einzige. Wenn man mal ein paar Jahre diese Meditation gemacht hat, versteht man überhaupt nicht mehr, wie man den Rest früher überlebt hat. Es ist mir ein Rätsel, wie ich das geschafft habe. So viel Arbeit. Ich kenne die Herausforderung mit der Schlaflosigkeit. Ich selbst habe dieses Phänomen nur ganz, ganz, ganz selten. Deswegen ist es für mich nicht so brisant. Wenn ich das erlebe, dann mache ich Folgendes. Ich liege da und ich merke, ich kann nicht schlafen. Irgendwas in mir ist unglaublich aktiv. Und dann beschließe ich, okay, ich muss nicht schlafen, ich ruhe einfach. Und ich ruhe, ich liege dann da, die Augen sind geschlossen und ich gehe mit meiner Aufmerksamkeit ins Kronenchakra und ich ruhe einfach. Ohne den Versuch zu schlafen. Ohne den Versuch, da ist irgendwas zu ändern. Aber ich versuche doch, meine Aufmerksamkeit nicht auf die Gedanken zu geben, weil das ist Arbeit. Und wenn ich das mache, immer wieder, wenn ich so im Kronenchakra ruhe, als würde ich so die ganze Nacht über liegen können, dann schlafe ich meistens relativ schnell ein. Was ich auch mache, wenn ich nicht schlafen kann, ist, dass ich mich nicht ganz flach ins Bett lege, sondern mich so ein bisschen aufsetze. Ich tue dann die Kissen hinter mich und also ich sitze nicht richtig, ich liege aber auch nicht richtig, so irgendwo dazwischen, so eine komfortable Lümmelposition. Und wenn der Körper nicht schlafbereit ist, dann kann ich auf diese Weise sehr gut ruhen. Was ich oft nicht kann, wenn ich ganz liege. Vielleicht ist es ja nützlich. Und meine Partnerin, mit der ich lebe, die kennt das, was du sagst, sehr gut. Seit ich sie kenne, hat sie fast jede Nacht mit Schlaflosigkeit zu tun. Und ich habe sie mal gefragt, wie sie damit umgeht. Und sie macht es so. Sie geht ins Kronenchakra, so gut sie halt nun mal kann, nicht denken und einfach diese Zeit nutzen, um zu ruhen. Ja, es ist keine verlorene Zeit. Ich habe auch schon Nächte erlebt, wie gesagt, bei mir ist es sehr selten, wo ich fast überhaupt nicht geschlafen habe. Aber ich habe geruht, stundenlang mit geschlossenen Augen, keine Aufmerksamkeit auf die Gedanken. So gut ich konnte, immer wieder hierher, aber so ganz sanft, ganz ohne Kampf, einfach ruhen. Ja, ohne den Versuch zu schlafen. Und dann habe ich den nächsten Tag ganz gut rumgekriegt. Also ich war dann erstaunlich fit danach. Aber ich denke, das Entscheidende für dich ist zu hören, dass das, womit du dich bisher versuchst zu beruhigen, das Gegenteil macht. Und wir sind es so gewohnt, ein Leben lang beruhigen wir uns mit Gedanken, Geschichten, Vorstellungen, Fantasien, Wünschen, Träumen. Und das ist genau das, womit wir uns Jahr für Jahr mehr beunruhigen und Jahr für Jahr mehr in eine ganz tiefe Unruhe tragen. Und je mehr man das gemacht hat im Leben, desto schwieriger ist es am Anfang, wenn man beginnt, in die Ruhe zu gehen. Hier, ja, man hält es manchmal fast nicht aus. Ja, beschreibst du ja auch. Eine halbe Stunde geht gerade noch, aber was mache ich den Rest des Tages? Sei geduldig mit dir. Sei wirklich geduldig. Ja, was du hier gerade angehst, du beginnst eine Gewohnheit umzudrehen, die du viele, viele Leben lang kultiviert hast. Das ist nicht dein Fehler, so sind alle. Das ist die Welt. Ja. Und es braucht einfach Zeit. Lass dir Zeit. Und du fragtest, was du denn die restliche Zeit des Tages tun kannst, wenn du nicht meditierst. Swamiji sagt es so, wir meditieren eine halbe Stunde am Tag, morgens, als allererstes am Morgen. Und für die restlichen 23,5 Stunden des Tages sind wir mit der Aufmerksamkeit einfach im Kronenchakra. Und bevor du jetzt sagst, das geht nicht, nimm es einfach mal so als Hypothese, dass das hilfreich sein könnte. Ja? Immer wenn du dich daran erinnerst, was ich hier gesagt habe, Verrücktes, oder was Swamiji da Verrücktes gesagt hat, wenn du dich daran erinnerst, probier es aus. Geh da rein. Wenn du gerade irgendwas machst, in deiner Wohnung bist, setz dich irgendwo hin, mach mal für 2 Minuten die Augen zu, Ruhe hier. Und dann mach einfach weiter mit dem, was du getan hast, wenn du magst. Und dann wirst du irgendwann feststellen, dass es Momente gibt, wo du im Kronenchakra sein kannst und trotzdem irgendwelche Sachen machst. Ja, vielleicht am Anfang nur ganz kurz. Aber ich kann dir sagen, so kann man leben. Und je mehr du so lebst, desto einfacher wird alles. Desto mehr Energie hast du und desto weniger Probleme. Also mit der Aufmerksamkeit im Kronenchakra zu ruhen, heißt nicht, dass man wie so ein Kartoffelsack in der Ecke sitzt und zu nichts fähig ist. Im Gegenteil, ja, die ganze Energie kommt zu dir und Weisheit und Inspiration, die kommt zu dir und Kraft kommt zu dir, wenn je mehr du das kannst. Und wie gesagt, sei geduldig mit dir selbst. Ja, und mit geduldig meine ich jetzt nicht ein paar Tage. Ja. Du hast in diesem Körper 50, 60, 70, 80 Jahre gelebt und in diesem ganzen Leben hast du nichts anderes getan, als in die andere Richtung zu schauen. Und in den Leben, die du davor hattest, hast du genau das Gleiche gemacht. Und jetzt zum ersten Mal, zum allerersten Mal und als einzige von all den Menschen, die um dich herum leben, schaust du in die andere Richtung. Sei geduldig mit dir. Das ist die richtige Richtung. Danke.
Der nächste Beitrag ist von Amada. Du sagst, dass es am besten ist, wenn man morgens als allererstes nach dem Aufwachen meditiert. Ich habe das früher immer gemacht, aber wegen meinem Stress im Job konnte ich das nicht durchhalten. Früher habe ich mich dazu gezwungen, morgens früher aufzustehen, bis mein Körper vollkommen erschöpft war. Das geht halt nicht auf die Dauer. Ja, ich weiß, ich könnte früher schlafen gehen. Aber dann finde ich doch noch einen interessanten Film oder ich zocke noch ein Spiel und dann zögert sich das Schlafengehen immer weiter hinaus.
Die Frage ist, was man will. Die Frage ist, was einem wichtig ist. Und keiner zwingt dich zu meditieren. Ja? Wenn es andere Sachen gibt, die für dich wichtiger sind, dann mach die. Aber du willst ja auch meditieren. Ich kenne dich ja. Die Sache ist nur die, wenn man etwas wie diese Meditation anfängt und sie nur halbherzig macht, dann wird die Erfahrung, die du damit hast, nicht besonders überzeugend sein. Ja? Du sagst, okay, ich kann nicht morgens meditieren. Ich mache es halt nachmittags irgendwann, wenn ich mal zwischendurch Zeit habe. Ich meine, das ist besser als nichts. Aber es ist nichts im Vergleich zu dem, was du erreichen könntest, wenn du es so machst, wie Swamiji empfiehlt. Und weißt du, es ist so. Ich schaue das jetzt mal an, so richtig businessmäßig, als wäre ich ein Buchhalter. Ja? Okay, du gibst 20 Euro aus. Wenn du schon diese 20 Euro ausgibst, dann gibst du sie so aus, dass du das Beste dafür bekommst. Und so ist es auch mit unserer Zeit. Du setzt dich nachmittags eine halbe Stunde hin und kriegst dafür ein bisschen was, ein bisschen Effekt. Aber du könntest den 10, 20, 30-fachen Effekt haben, wenn du die gleiche Zeit zur richtigen Zeit einsetzt. Der Unterschied in meiner Erfahrung ist wirklich drastisch. Ganz, ganz drastisch. Du musst dir das so vorstellen. Die Meditation, wenn du die machst, bringt dich auf so einen Ausgangspunkt, auf so eine Ausgangsbasis, von der aus du dann deinen Tag auf viel bessere Weise beginnen und erleben und leben kannst. Und das hat umso mehr Nutzen, je früher du am Tag das machst. Und es funktioniert umso besser, je früher du damit anfängst. Wenn du es morgens machst, bevor du aktiv geworden bist, dann ist das Meditieren am einfachsten. Und je später du es machst, desto schwieriger wird's. weil du den ganzen Tag bis dahin bereits gelebt hast, ohne irgendwie an Meditation zu denken. Du verschwendest also im Prinzip diese halbe Stunde. Ja, du sagst, du hast nicht genug Zeit, du musst zu viel arbeiten, du bist angestrengt, du hast Stress. Und obendrein verschwendest du dann auch noch diese wertvolle Zeit. Und so mache ich das, weißt du, wenn ich was mache, also wenn ich schon was mache, wenn ich schon Aufwand betreibe, dann sage ich mir, dann mache ich es richtig, weil ich dann den maximalen Nutzen haben möchte bei allem. So mache ich das auch mit der Meditation. Und es gibt einen Trick, wie das ganz leicht geht mit dem Morgens Meditieren. Du hast gesagt, dass du dich immer dazu gezwungen hast, morgens aufzustehen, um dann zu meditieren. Das kenne ich auch. Ja, ich habe das auch öfter mal gemacht, weil ich so gerne früh aufstehe. Ich liebe es, möglichst früh aufzustehen. Aber wenn ich mir dann einfach morgens einen Wecker stelle, um früh aufzustehen, dann geht es 2 Tage gut und dann werde ich ganz allmählich immer müder, immer ausgelaugter und das führt zu nichts. Ja, das hilft auch meine Meditation natürlich nicht. Und mittlerweile mache ich das nicht mehr. Ich stehe meistens zwischen 5:30 und 6 auf, aber ohne Wecker. Ich stelle mir keinen Wecker. Und der Trick ist, früh genug ins Bett zu gehen. Ja, wenn ich brauche, also mein Körper braucht ziemlich genau 7,5 Stunden Schlaf. Wenn ich ihn so lange schlafen lasse, wie er möchte, schläft er im Durchschnitt etwa 7,5 Stunden. Und es ist wichtig, genug Schlaf zu haben. Das ist ganz, ganz wichtig. Das ist wichtig für deinen Tag. Das ist wichtig für deine Gesundheit. Und das ist wichtig für die Meditation. Ja. Wenn du also, sagen wir mal, du musst um 7 Uhr das Haus verlassen, damit du rechtzeitig bei deiner Arbeit bist. Und sagen wir mal, du brauchst 1,5 Stunden für Frühstück und Duschen und Zähneputzen. Du musst also um 5:30 deinen Tag anfangen, dann musst du um 5 Uhr meditieren. Ja, und wenn du jetzt einen Körper hast, der 8 Stunden schlafen will, ja, dann musst du halt um 9 ins Bett gehen. Ist gar kein Problem. Ich liege jeden Abend um 9:30 im Bett. Und dann wache ich um 5 Uhr auf. Ist ganz einfach. Wenn ich um 10 einschlafe, dann wache ich um 5:30 auf. Also, früh aufstehen ist überhaupt, was ich gerade mit dir mache, ist, ich versuche rauszukriegen, worin das Problem besteht. Ja, das echte, das wahre Problem. Früh aufstehen ist überhaupt kein Problem. Man muss nur früher ins Bett gehen. Wenn man nicht früher ins Bett gehen will, ist das eine andere Geschichte. Ja, du kannst natürlich ins Bett gehen, wann du willst. Aber da kommen wir jetzt auf das zurück, was ich ganz am Anfang gesagt habe. Es geht darum, was ist dir wichtig? Die Meditation ist für mich das Allerwichtigste. Ja, alles andere ist mir egal. Ja. Und ich gehe einfach rechtzeitig ins Bett. Früher war das bei mir anders. Ich habe bis in die Puppen gearbeitet, am Computer gesessen, programmiert, gelesen. Früher bis um 2, 3 Uhr nachts. Ja, dann bis um 11 Uhr geschlafen. Aber ich habe jetzt so oft erlebt, je früher ich meditiere, desto einfacher, tiefer, segensreicher ist die Meditation. Ich lebe hier auf dem Land, ja, hier ist fast niemand um mich rum, aber selbst hier spüre ich, wie sich die Energie ändert von den wenigen Leuten hier in den Häusern, in der Straße, in diesem Dorf. Wenn ich um 5:30 meditiere, ist noch alles ganz still. In mir ist alles ganz still. Ich komme so leicht in tiefe Meditation. Wenn ich um 6 Uhr beginne zu meditieren, ist es schon anders. Es ist nicht schrecklich, ja, es ist nicht wirklich ein Problem, aber ich spüre den Unterschied. Und manchmal, wenn ich um 5 meditiere, da ist es noch schöner. Da ist alles, die Energie ist eine andere. Da ist nichts in der Atmosphäre, was irgendwie stört. Ja, und deswegen ist mir das so wichtig. Mir ist es einfach wichtig, früh zu meditieren. Und ich richte es mir halt so ein. Ich schaue mir schon lange keine Filme mehr an, weil mir die Zeit zu schade ist. Ich will lieber morgens meditieren. Ja. Und noch was, falls du noch Argumente brauchst, warum es so gut ist, früher ins Bett zu gehen. Ich sagte dir ja gerade, dass ich, wenn ich schon Zeit aufwende für etwas, dann möchte ich sie so aufwenden, dass ich den maximalen Nutzen davon habe. Deswegen meditiere ich so früh, wie ich kann. Aber für den Schlaf gilt es auch. Ja, unsere menschlichen Körper, die unterliegen dem Sonnenrhythmus. Da gibt es so ein ganz tolles Fachwort, das mir jetzt leider gerade nicht einfällt, sonst könnte ich damit angeben. Aber dieser Schlaf-Wach-Rhythmus von unserem Körper, der wird nicht von unseren Gewohnheiten bestimmt, sondern von der Sonne. Und wenn wir gegen den gehen, dann ist der Schlaf, den wir haben, nicht so erholsam. Und der beste Schlaf, den wir haben, ist der Schlaf vor Mitternacht. Wenn du um 9 Uhr ins Bett gehst, diese 3 Stunden, die du zwischen 9 Uhr und 12 Uhr schläfst, die sind so erholsam und so tief, wie nichts von dem, was nach Mitternacht passiert. Man nennt es den Schönheitsschlaf. Das ist das, was man früher Schönheitsschlaf nannte, den Schlaf vor Mitternacht. Das heißt, wenn du um 9 ins Bett gehst, ja, dann wachst du um 5 Uhr auf nach 7 Stunden Schlaf und bist super erholt. Wenn du um 1 Uhr nachts ins Bett gehst und auch 7 Stunden schläfst, wachst du um 8 Uhr auf und bist platt, weil deine Schlafqualität unvergleichlich schlechter ist. Also auch da, wenn du Zeit sparen möchtest, ja, wenn du eh zu viel zu tun hast und zu wenig Zeit, geh früher ins Bett, dann brauchst du entweder weniger Schlaf oder den Schlaf, den du bekommst, erholt dich viel, viel besser, als wenn du später ins Bett gehst. Und du wirst schöner, noch schöner. Kann ich nur empfehlen. Danke.
Michael, schläfst du dann durch, oder?
Ja, ich wach immer mal wieder auf, zwischendurch ganz kurz. Ich bin total verrückter Kerl. Ich habe schon die verrücktesten Sachen gelesen und alle ausprobiert. Und ich habe irgendwo mal gelesen, ich hab mal von so einem russischen Arzt eine Atemschule gemacht, wo der mir beigebracht hat, wie man richtig atmet. Und zwar wenig, wie man möglichst wenig atmet. Das ist am gesündesten. Und der hat mir beigebracht, auf dem Boden zu schlafen. Also man schläft auf dem harten Boden. Also ich schlafe jetzt nicht auf dem nackten Boden. Ne? Ich habe eine Yogamatte drunter und dann noch eine zusammengefaltete Wolldecke drüber. Aber es ist relativ hart. Und er sagt, es ist ganz, ganz gut für Menschen, wenn sie hart schlafen, weil man nämlich dann nach ein paar Stunden aufwacht, weil es unbequem wird. Und dann ändert man seine Position und schläft sofort weiter. Und während man die Position ändert, kann man kurz zu sich kommen und den Atem wieder beruhigen, weil wir nachts im Schlaf oft zu viel atmen. Wir hyperventilieren normalerweise im Schlaf und das ist ungesund und das ist auch nicht gut für den Schlaf. Und so schlafe ich seit vielen, vielen Jahren. Und ich schlafe dann also ein. Ich nehme mal an, ich schlafe um 9:30 ein. Dann wache ich irgendwann ein paar Stunden später ganz kurz auf, drehe mich rum, von links nach rechts auf die Seite, schlaf wieder ein. Und ich mach nachts meistens 2-3 Mal, vielleicht 4 Mal auf, aber nur für wenige Sekunden und schlaf dann gleich weiter. Und wenn man in einem weichen Bett liegt, ja, dann schläft man oft durch, man wacht nicht auf, weil es so weich ist, aber der Schlaf ist nicht so erholsam, weil man nicht so gut atmen kann. Und weil man diese Positionswechsel nicht macht, weil man da voll im Koma liegt und weil es so schön weich ist. Ja. Auch hier ist die Bequemlichkeit, die uns heutzutage zur Verfügung steht, nicht immer gut für uns. Ja. Aber ich gebe zu, ich bin da schon ziemlich krass. Also das bin da schon ziemlich verrückt in solchen Sachen.
Da sind nochmal zwei Fragen aufgetaucht, die im Laufe des Gesprächs schon mal angesprochen wurden. Ich lese mal für die Vollständigkeit vor, ja?
Ja, gerne.
Sepruja schreibt nochmal, darf ich noch was fragen? Hast du noch Rat? Seit einem halben Jahr kann ich nicht schlafen.
Ja, also mit dem nicht schlafen können, da gibt es verschiedene Sachen, die du ausprobieren kannst. Was mein Schlaf ruiniert, ist Koffein in jeder Form. Also wenn ich Kaffee trinke, nach ein paar Wochen, wenn ich es regelmäßig mache, beginne ich nicht mehr schlafen zu können. Also Kaffee oder auch schwarzer Tee zum Beispiel macht genau das Gleiche. Du gehst da gerne zum Türken, wenn ich mich richtig erinnere, Supriya. Der schwarze Tee, den man da kriegt, der macht es, dass die Schlafqualität leidet. Wenn du also ein Schlafproblem hast, dann könntest du probieren, wenn du es schaffst, mal Koffein komplett wegzulassen. Wenn du es kannst. Ja, nur so eine Idee, ja. Wenn du das machst, musst du aber wissen, dass es viele Wochen dauert, bis das Koffein wirklich aus dem Körper draußen ist. Ja, also du wirst erst nach einigen Wochen merken, ob das, was du da ausprobierst, wirklich funktioniert. Ja, wenn du dann mal so 4 Wochen lang überhaupt kein Koffein getrunken hast, dann wirst du wahrscheinlich merken, dass sich dein Schlaf verbessert. Aber es gibt auch Menschen, die Schlafprobleme haben und überhaupt kein Koffein trinken. Ich habe ja vorhin meine Partnerin angesprochen, die, seit ich sie kenne, Schlafprobleme hat. Die trinkt überhaupt kein Koffein. Die hat noch nie irgendwas mit Koffein getrunken, seit ich sie kenne. Das kann also auch ganz andere Ursachen haben. Manchmal kann man auch seinen Heilpraktiker oder Homöopathen fragen, die kennen sich mit solchen Sachen auch relativ gut aus. Die haben da manchmal echt gute Tipps. Wenn du da jemanden kennst, der da, was gesundheitliche Sachen angeht, irgendwie sehr weise ist, da könnte es sein, dass du da auch einen guten Tipp kriegst. Und meine Erfahrung ist in dem Bereich relativ begrenzt, aber was ich wirklich hilfreich finde, ist, wenn du nicht versuchst zu schlafen, wenn du nicht schlafen kannst. Das funktioniert nicht. Ne? Wenn du wach im Bett liegst und nicht schlafen kannst, aber versuchst zu schlafen, dann kannst du erst recht nicht schlafen. Deswegen vergiss es, denk nicht an Schlafen, leg dich hin, mach die Augen zu und ruhe einfach. Mach's dir einfach gemütlich. Ja, einfach. Mach's dir einfach gemütlich und beschließe diese Nacht eben wach mit geschlossenen Augen zu ruhen. Und den Körper einfach entspannen lassen. Das ist das Beste, was ich machen kann in solchen Nächten.
Supriya schreibt dazu, hast mich erkannt. Kaffee trinke ich gar nicht. Der Umzug und so weiter und die Operationen tragen mit zu bei.
Danke.
Und Strange Bob schreibt in diesem Zusammenhang, unter Quecksilberbelasteten bekanntes Problem. Ich gönne mir dann Glutamin und Glycin und dann gute Nacht.
Danke.
Dann gibt es noch einen Kommentar von einem Teilnehmer oder einer Teilnehmerin mit der Abkürzung MH. Weißt du etwas zu Sucht zu sagen? Internet, Rauchen, Kaffee oder Zucker?
Ja. Ich habe gerade vor ein paar Tagen ein Video gemacht, das in ein paar Tagen online geht. Da spreche ich genau darüber. Swamiji hat eine interessante Geschichte erzählt. Swamiji war mal eingeladen, in einer Klinik für Suchtkranke zu sprechen. Es war eine Klinik, in der Alkoholiker behandelt wurden. Es waren alles schwere Kaliber. Die haben richtig gesoffen. Und die haben ein Event dort gemacht, wo die Alkoholiker von verschiedensten Experten Ratschläge bekommen haben. Da ging ein Experte nach dem anderen auf die Bühne und hat den armen Alkoholikern kluge Ratschläge gegeben und ich fürchte, dass sie mit all denen nichts anfangen konnten. Aber Swamiji war da und dann ging Swamiji auf die Bühne und hat zu den Alkoholikern gesprochen. Und er sagte, versuche nicht, dich zu ändern. Versuche nicht, dich zu verbessern. Versuche nicht, mit dem Trinken aufzuhören. Und das ist das Allerwichtigste. Das ist übrigens der gleiche Rat, den der Soham, mein spiritueller Meister, schon seit 23 Jahren immer wieder gesagt hat. Genau das Gleiche, was ich eingangs auch erwähnt habe. Sucht lebt davon, dass du sie loswerden willst. Dass du das, was du da erlebst, nicht erleben willst und dass du dich dafür verurteilst und es nicht haben willst. Das hält die Sucht am Laufen. Ja. Da sind natürlich noch viele andere Mechanismen am Werke, aber da, wenn du die Sucht loswerden möchtest, wenn du dich ändern möchtest, dann stehst du dir selbst im Weg. Und der Swamiji sagte zu diesen Alkoholkranken, versuch nicht, dich zu ändern, aber meditiere. Wenn du eine Sucht hast, egal was, egal ob's Ablenkungssucht ist, wie zum Beispiel Internet, oder eine Sucht nach einer Substanz, oder nach Sex vielleicht, nach starken körperlichen Empfindungen, nach starken körperlichen Erlebnissen. Dann musst du meditieren und dann passiert Folgendes. Wenn du meditierst, wirst du allmählich immer empfindsamer. Du beginnst dich mehr zu spüren. Und je mehr du dich spürst, desto mehr spürst du, was passiert, wenn du die Sucht ausagierst. Du spürst immer mehr, warum das überhaupt passiert, wovon sich das ablenkt, ja, wozu die gut ist, die Sucht sozusagen, ja. Jede Sucht hat irgendeinen ganz wichtigen Mechanismus, der dir dient. Und je länger du meditierst, desto klarer werden diese Sachen, aber ganz von selbst. Als Swamiji zu diesen Alkoholikern sprach, und so redete er, da stürzte der Direktor der Klinik auf die Bühne und stellte Swamiji zur Rede und sagte, was redest du da? Ja. Du sollst denen sagen, sie sollen nicht mehr trinken. Aber er sagte, der Swamiji sagte sogar Folgendes, er sagte, wenn du heute eine Flasche Schnaps trinkst, trink zwei. Ja, trink zwei Flaschen. Aber meditiere. Ja. Also auf Deutsch, also er hat natürlich Hindi gesprochen, aber auf Deutsch, es ist nicht relevant, wie viel du trinkst. Es geht nicht darum, dass du versuchst aufzuhören zu trinken. Du musst zu dir kommen, ja? Du musst bei dir ankommen. Und daraus entsteht alles weitere, ja? Wir haben die Sucht, weil wir nicht bei uns sind, weil wir uns nicht spüren, weil wir uns nicht kennen, weil wir nicht zu Hause sind. Überhaupt nicht. Ja. Und die Sucht ist im Prinzip fast wie ein Rettungsanker, ja. Also die Leute, die keine Sucht haben, die ein ganz normales, problemfreies Leben haben, die kommen nie zu einem Meister oder zu einem Guru, ja. Aber die Leute, die reif sind, da beginnt das Leben an denen zu rütteln, ja. Und sie wach zu machen. Und bei vielen Menschen ist es eine Sucht. Ich kenne einige Leute mit einem richtig tollen Suchtproblem, die sind so empfindsam, die sind so reif, ja. Und wenn die jetzt meditieren, dann werden sie nicht nur ihre Sucht los, sondern dann erfüllt sich der Zweck dieses Lebens sozusagen, ja. Also die Sucht ist nicht das Problem. Das Problem ist etwas, was du schon seit vielen Leben mit dir rumträgst, Und dabei hilft dir die Meditation. Und es ist ganz gleich, was das für eine Sucht ist. Versuch nicht, dich zu ändern. Meditiere. Ja, mach die Samapan-Meditation. Die meine ich, wenn ich von Meditieren spreche. Es gibt viele andere Meditationen, das ist eine völlig andere Nummer. Ich spreche von der Meditation, die Swamiji bringt, von der Samapan-Meditation. Ja. Ich habe, also die einzige wirkliche Sucht, die ich in diesem Leben habe, ist die Kaffeesucht. Ja. Und von der erzählte ich ja vorhin schon. Aber ich habe so ein paar andere Substanzen eine Zeit lang genossen. Zum Beispiel habe ich mal eine Weile ganz gern Wein getrunken. Nicht im Übermaß, aber doch so, dass mein Körper meinte, also wirklich gut tut mir das eigentlich nicht. Ja. Und Alkohol ist auch nicht gut für den Schlaf. Ja. Ist ganz verheerend für die Schlafqualität. Und als ich auf Swamiji stieß und als ich mit der Samapan-Meditation begann, da trank ich noch Wein. Schnaps habe ich nie getrunken, aber Wein. Und das war für meinen Körper schon schlimm genug. Und in ganz kurzer Zeit hörte das einfach auf, ohne dass ich das eigentlich wollte. Man wird einfach immer klarer und immer empfindsamer. Und dann regeln sich diese Dinge ganz, ganz von selbst, ohne Kampf, ja, ohne Drama.
Supriya teilt mit, ich esse gerne Nougat.
Ich auch. Aber mit der Schokolade ist es wie mit dem Kaffee. Der Kakao, der macht mich leider auch wach. Und wenn ich abends Schokolade esse, schlafe ich auch nicht. Also mein Körper ist da speziell, mein Körper ist da wirklich extrem. Ich habe das auch mal recherchiert, es gibt, glaube ich, 7 oder 5% der Menschen, der westeuropäischen Menschen, haben ein, da fehlt irgendein Enzym in der Leber. Und diese Stoffwechselkette, die durch dieses Enzym gesteuert wird, die sorgt für den Abbau von Koffein. Und der Kakao spielt da auch mit rein. Und wenn du das hast, wie mein Körper, dann ist das für dich noch viel schlimmer als für normale Menschen. Deswegen habe ich da auch so viel Erfahrung mit, weil das bei mir so einen krassen Effekt hat. Also wenn du nicht schlafen kannst, dann ist das Nougat leider nicht so zuträglich. Aber ich weiß, es schmeckt gut. Was soll man machen? Meditiere. Danke.
Michael, du hast ja berichtet, dass das Meditieren ein fester Bestandteil in deinem Leben ist. Gibt es da noch andere Routinen, denen du nachgehst, die feste Bestandteile sind?
Ich bin Routinemensch. Ich habe alle möglichen Routinen. Es gibt wahrscheinlich andere Menschen, die das überhaupt nicht so mögen, aber ich habe es gern so einen relativ gleichmäßigen Start des Tages. Mein Tag sieht morgens eigentlich immer gleich aus und abends vorm ins Bett gehen auch. Irgendwie hilft mir das. Ich wache morgens auf, ohne Wecker, wie gesagt, meistens zwischen 5 und 5:30. Ich gehe kurz auf die Toilette und setze mich sofort hin, um zu meditieren. Und Swamiji sagt übrigens, man soll sich nicht wach machen. Ja, früher, ich weiß noch, vor vielen Jahren, da haben Soham und ich, wir haben uns dann erstmal wach gemacht, kurz geduscht, damit wir dann so richtig schön wach sind beim Meditieren und so richtig bereit fürs Meditieren. Und dann sagte Swamiji eines Tages mal, nee, das ist nicht der richtige Weg. Aufwachen, sofort meditieren, wenn man noch total im Tran ist, wenn noch nichts da oben irgendwas auf der Reihe hat. Und so mache ich das mittlerweile. Ich wanke schlaftrunken ins Bad, komme sofort zurück, setze mich sofort hin und meditiere eine halbe Stunde. Und danach erhebe ich mich und gehe ins Bad und mache da morgens meine Badroutine. putze mir die Zähne und rasiere mich und schrubb dann meinen Körper mit einer Bürste ab und dann gehe ich runter in die Küche und trink frisches Wasser. Und dann lese ich meistens ein bisschen Swamiji in seiner Autobiografie, weil das einfach der Hammer ist. Ich will ja auch mal anfangen, das vorzulesen. Ich weiß nur noch nicht, wann ich damit anfangen kann. Und dann gehe ich ins Büro und fange an zu arbeiten, sehr, sehr früh morgens. Ja, und dann noch 1-2 Stunden, dann stehe ich auf und jeden Tag mache ich was anderes. Ich wechsle es ab. Ich mache ein bisschen Yoga oder ich gehe laufen oder mache andere Übungen. Das mache ich so meistens im 3-tägigen Rhythmus, wechsle ich das. Und dann arbeite ich weiter. Und dann mache ich Mittagessen. Dann arbeite ich weiter. Ich spazieren. Dann arbeite ich noch ein bisschen, dann koche ich. Und dann ist es schon wieder Zeit, ins Bett zu gehen. Aber was mindestens ebenso wichtig ist wie diese Routine, ist all die Sachen, die ich nicht mache. Ja. All die Sachen, die ich früher gemacht habe und die irgendwie verschwunden sind. Ich schaue keine Filme mehr an. Ich lese keine Geschichten, keine Romane mehr. Ich schaue natürlich auch kein Fern. Wenn ich es irgendwie vermeiden kann, lese ich keine Nachrichten. Also fast so, als wäre ich in einer ganz, ganz kleinen Michael-Welt. Und ich glaube, das ist sehr, sehr zuträglich, wenn man die Sachen, die nicht wirklich ganz praktisch und unmittelbar zum Leben gehören, wenn man die nicht reinlässt, wenn man seine Welt nicht unnötig größer macht, als sie ohnehin ist. Und das pflege ich sehr, sehr stark. Ich treffe mich mit nur ganz wenigen Menschen, eigentlich fast nie. Das ist aber eine Eigenart von mir. Ich bin einfach ein sehr autistischer Mensch. Ich habe keinen Autismus, aber so kommt es mir manchmal vor. Ich komme sehr gut alleine zurecht, ohne viel Kontakt. Also ich muss mich jetzt nicht jeden Tag mit irgendwelchen Freunden treffen, um Spaß zu haben. Ja, ich habe meine Tage sind eigentlich fast immer gleich und ich mag's so. Ich brauche nicht groß drüber nachdenken, was ich denn heute Tolles mache. Ich finde es total toll, so wie es bei mir jeden Tag ist. Ja, deswegen sage ich auch manchmal, ich bin der totale Langweiler, aber für mich ist es wunderbar. Für andere Menschen bin ich wahrscheinlich total uninteressant, aber ich liebe es genauso.
Nochmal die Teilnehmerin oder der Teilnehmer mit der Abkürzung MH. Wow, vielen Dank. Ich musste weinen. Ja, mich schützt die Sucht vor meiner Empfindsamkeit. Ich möchte so nicht sein. Fühlt sich zu empfindsam an. Komme nicht so ganz klar im Leben. Danke.
Ja, es geht wirklich um die Empfindsamkeit. Ich kenne einige Menschen, die mit Süchten oder auch mit körperlichen Sachen so ja, zu tun haben, ganz stark, und das sind die empfindsamsten Menschen, die ich kenne. Und wir haben nie gelernt, mit dieser Empfindsamkeit Freundschaft zu schließen. Ja, wir leben in einer vollkommen unempfindsamen Welt. Und was da hilfreich ist, ist einmal, in dem Maße, wie es für dich möglich ist, dich zurückzuziehen und allein zu sein. Das ist für mich sehr hilfreich. Ich bin auch ein sehr, sehr empfindsamer Mensch. Und ich wusste früher nicht, dass man das darf. Ich wusste früher nicht, dass man allein sein darf, dass es okay ist. Ja. Und jetzt bin ich so gerne allein. Ich meine, ich lebe nicht allein, ich lebe mit meiner Partnerin und ihren Kindern. Und es ist wunderschön, aber das sind Menschen, wo ich mich sicher fühle und total vertraut. Aber ansonsten, ja, die sind ähnlich empfindsam wie ich. Aber die Welt lasse ich nur wohl dosiert an mich ran. Und es ist erlaubt, ja. Es ist nichts Schlechtes. Und die Meditation, die ist für empfindsame Menschen wirklich als so ein Segen. Ja. Für mich ist es so, als wäre diese Meditation ein ganz geschützter Raum in mir drin, um mich rum. Und in dieser halben Stunde, wo ich meditiere, da bade ich in diesem geschützten Raum. Und wenn du diese Meditation regelmäßig machst, dann passiert was ganz Erstaunliches. Darüber habe ich bisher noch gar nicht gesprochen, aber der Swamiji redet da immer wieder drüber. Er sagt, wir Menschen haben ein Energiefeld um uns rum. Das kennst du auch. Wenn irgendwelche Leute dir zu nahe kommen, dann reagierst du. Entweder magst du es, weil du deren Energie magst, oder du findest es sehr unangenehm, weil du die Energie nicht magst. Und das ist die Aura eines Menschen. Es gibt auch Menschen, die diese Aura sehen können. Ich gehöre nicht zu diesen Menschen. Und wenn du meditierst, dann passiert was mit deiner Aura. Dieses Energiefeld, diese Aura wird kräftiger. Du merkst davon direkt nichts, ja? Du spürst es nicht direkt. Aber in dem Maße, wie du immer vertrauter mit der Meditation wirst, gewinnt deine Aura an Stärke und die verändert sich. Und wozu das führt, ist, das ist ein ganz erstaunlicher Effekt. Es ist wie so ein Schutzschild, der dich schützt, ohne dass du davon was merkst. Ja? Bestimmte Menschen, bestimmte Ereignisse, bestimmte Dinge kommen nicht mehr in deine Nähe. Es ist ein langsamer Prozess, aber nach einer Weile merkst du, wie du vor manchen Sachen einfach keine Angst mehr haben brauchst, weil die kommen einfach nicht mehr. Aber man kann es nicht bewusst machen. Man kann jetzt nicht irgendwie so manifestieren, ja, ich das und das lasse ich nicht mehr in mein Leben, oder das ist alles Kinderkram, das funktioniert alles nicht wirklich. Aber wenn du diese Meditation übst, jeden Tag, dann kräftigt sich deine Aura ganz von selbst. Und da gibt's Geschichten, die sind wirklich ganz erstaunlich. Der Swamiji berichtet der Swamiji ist ja wirklich eigentlich ein spiritueller Gigant für mich, ja. Der hat so eine wundervolle Energie und so eine Kraft. Aber der hat im Himalaya Gurus getroffen, von denen hat er gelernt, deren Energie hat er geschenkt bekommen. Und die waren so weit entwickelt auf diesem meditativen Weg. Die hatten eine Aura, die war viele, viele Kilometer weit und niemand konnte in diesen Bereich kommen. Es war einfach nicht möglich. Und wie das funktioniert, ist ganz absonderlich. Der Swamiji hat es richtig beschrieben, wie das funktioniert. Er war dann auf dem Weg durch den Himalaya und er wusste ganz grob, wo es hingeht, aber er wusste nicht so genau, wo es hingehen soll. Er kannte den Weg natürlich nicht. Das war immer alles Neuland für ihn, wo er dahin marschiert ist. Und oft war es dann so, dass er mehrere Wochen oder Monate lang durchs Himalaya geirrt ist und nicht weiterkam. Und erst als er dann innerlich so ruhig war und so lange weg von der Zivilisation, bis er wirklich immer meditativer wurde, sozusagen immer bereiter wurde in sich drin, erst dann hat die Aura dieses Gurus, zu dem er unterwegs war, ihn reingelassen. Und dann konnte er weitergehen. Und davor hat er den Weg nicht gefunden. Er hat einfach vergessen, wo er hin wollte. Er hat sich irgendwo niedergelassen und hat dann ein paar Wochen später gemerkt, um Gottes Willen, was mache ich hier eigentlich? Ich wollte ja eigentlich dort und dorthin. Und so funktioniert das. Ja? Diese energetische Barriere, diese Aura, das ist nichts, was dann gegen Menschen kämpft oder so. Nee, die Menschen vergessen dann plötzlich, ja, nehmen wir mal an, früher haben sich die Leute immer dumm angesprochen oder so, und irgendwann vergessen die, dass sie das eigentlich gerne machen, oder die vergessen, dass du da bist. Die nehmen dich einfach nicht mehr wahr, weil deine Aura dich schützt. Ja, das ist eine ganz wundersame Sache, ja. Der Swamiji sagt, wir lebten früher im Zeitalter der physischen Kraft. Ja, also vor noch gar nicht so langer Zeit, vor ein paar hundert Jahren, da ging es darum, wer den kräftigsten Körper hat, der ist King. Ja, der schlägt den anderen eins aufs Dach. Und der Stärkste war immer der Stammesführer oder der Clanführer. Ja? Und seit einiger Zeit ist der intellektuell Klügste derjenige, der die Macht hat. Ja, der am raffiniertesten die Dinge einfädelt und der, da geht's überhaupt nicht mehr um körperliche Macht, um körperliche Kraft, da geht's um intellektuelle Überlegenheit. Das ist das Zeitalter, in dem wir jetzt gerade noch sind. Es geht gerade zu Ende. Und Swamiji beschreibt, dass das neue Zeitalter, das jetzt gerade anfängt, wir sind gerade am Übergang in dieses neue Zeitalter, das ist das Zeitalter der Chitta-Shakti. Also das erste war die körperliche Kraft, das zweite war die intellektuelle Kraft und das dritte ist jetzt die Kraft des Bewusstseins. Und das ist das, was die Aura nähert. Ja, je stärker dein Bewusstsein wird, je besser du meditierst, je länger du meditierst, desto stärker wird diese Kraft und die manifestiert sich in dieser Aura, die ich nicht sehen kann, aber ich weiß, dass sie da ist. Und die hat so eine indirekte, aber unüberwindliche Kraft. Ja? Und dann können Leute einfach nicht mehr, sie können dir nicht mehr auf den Schlips treten, weil sie nicht dran denken, weil sie nicht wollen, ohne dass sie das verstehen. Ja? Also ich erzähle das jetzt einfach, um so ein bisschen zu beleuchten, warum Meditation so unglaubliche Effekte hat, also diese Meditation. Ja. Ich habe mich früher immer gewundert, warum Swamiji bei fast jeder Frage, die er bekommt, sagt, meditiere, das wird dir helfen. Ja. Egal, ob jemand finanzielle Probleme hatte oder Eheprobleme oder gesundheitliche Probleme, meditiere. Und wir werden durch die Meditation empfindsamer, wir lernen, mit unserer Empfindsamkeit besser umgehen zu können. Und wir entwickeln unsere spirituelle Kraft und unsere Aura. Und dadurch, das ist der Schutzschild, den du als empfindsamer Mensch wirklich gut brauchen kannst. Und den kriegst du durchs Meditieren. Und das Lustige ist, dass du davon ja überhaupt nichts weißt. Du merkst nach ein paar Jahren nur, dass einfach keine Probleme mehr in deinem Leben eintreten. Aber du kannst dir nicht erklären, wieso. Das liegt genau daran. Ja. Sorry, jetzt habe ich lange geredet, aber vielleicht ist es ja nützlich. Danke für die Frage.
Michael, ich würde noch eine Frage vorlesen.
Ja, gerne.
Und zwar, Supriya fragt, Michael, machst du das jetzt öfters im Live-Chat? Im Live-Chat, ich finde das ganz toll.
Ich finde es auch ganz toll. Also ich genieße diese Live-Chats sehr und ich würde das gerne regelmäßig machen. Ich habe da viel Freude dran. Ich mache ja gern diese Videos, die ich mache, und da rede ich sehr ausführlich über manche Themen. Aber dieses spontane, kurz auf Fragen eingehen, finde ich auch ganz, ganz, ganz toll. Und an mir soll es nicht liegen. Ich mache es gerne regelmäßig und oft. Ja.
Dann würde ich gerne noch ein Feedback vorlesen, auch nochmal Teilnehmer oder Teilnehmerin MH. Und zwar schreibt er oder sie, ich bin autistisch und suche nach meinem Platz. Du weißt gar nicht, wie sehr du mir geholfen hast. Sorry, dass ich so viel von mir geschrieben habe, weiß das wahrscheinlich. Vielen, vielen Dank.
Danke, danke, danke. Ja, ich selber habe mit Autismus keinerlei Erfahrung. Ich kenne niemanden, der so ist. Aber von dem bisschen, was ich weiß, weißt du, es ist so, alle Menschen leiden darunter, dass sie versuchen, in dieser Welt ihren Platz zu finden. Den gibt's da aber nicht. Ja? Für niemanden. Aber du als Autist spürst es besonders deutlich. Ja? Du, für dich ist es so sonnenklar, da ist kein Platz für mich. Ja, nirgends da draußen. Es geht allen Menschen so, die merken es nur nicht. Aber leiden tun sie alle drunter. Und die Leute versuchen die absurdesten Sachen, um ihren Platz da draußen zu finden. Ja, und das geht dann für kurze Zeit gut, Und dann ist klar, das nützt alles nichts. Wenn wir dann einmal anfangen, uns nach innen zu wenden, ja, wenn wir einmal anfangen zu meditieren, wenn wir das Glück haben, uns vielleicht in einen Guru zu verlieben oder in einen Meister und uns hinzugeben und uns nach innen wenden, dann stellen wir irgendwann total erstaunt fest, dass das, was wir die ganze Zeit, viele Leben lang da draußen gesucht haben, in uns ist und immer in uns war. Und es ist so einfach, aber es sagt keiner. Ja, oder wir können nicht zuhören. Ja. Und du als Autist, du hast den Segen, dass du das so schmerzhaft deutlich spürst. Die anderen Leute können sich alle was vormachen. Du nicht. Ja. Schön, dass du da bist.
Vielen herzlichen Dank, Michael, für diesen Live-Chat.
Danke, Svante, fürs Vorlesen. Danke, Depaseto, dass das möglich ist und dass ich das hier machen darf. Und wie gesagt, ich mache es gerne wieder, gerne regelmäßig. Ich habe so große Freude dran. Danke. Danke an alle. Danke, dass ihr da seid. Guten Abend.